ARD.
Das sind alles Postkarten, die mein Opa geschrieben hat, als er Kriegsgefangener war, und zwar hier in den USA.
Das ist meine Kollegin Gudrun Engel. Sie ist ARD-Korrespondentin in Washington. Und die hat sich auf Spurensuche begeben, denn ihr Opa war Kriegsgefangener in den USA. Da gab es nämlich über 400.000 deutsche Kriegsgefangene in den USA während des Zweiten Weltkriegs. Und wie ist es denen ergangen? Welche Arbeit haben sie gemacht? Meine Kollegin Gudrun Engel wollte eben mehr über ihren Opa herausfinden und hat sich auf Spurensuche gemacht. Was hat sie da genau gesehen und herausgefunden? Darüber sprechen wir in dieser Folge. Und welche Rolle spielen eigentlich die Genfer Konventionen noch? Und wie geht es Kriegsgefangenen in der heutigen Zeit? Darüber spreche ich mit Dr. Michael Riepel. Er hat lange beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz gearbeitet und lehrt und forscht an der Uni Köln zum Thema Völkerrecht. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Hallo Gudrun, du stehst ja jetzt sogar mit mir wirklich hier im Studio. Hi.
Hallo.
Wie hast du überhaupt rausgefunden, dass dein Opa Kriegsgefangener war?
Ich weiß das tatsächlich schon ganz lange und hatte das wieder vergessen. Bei mir war es tatsächlich so, in der 9. Klasse hatte ich einen Geschichtslehrer. Grüße gehen raus an Gerhard Ungerer. Und der hat uns die Hausaufgabe gegeben, zu Hause mal zu fragen, wie das denn war bei unseren Großeltern. Aber wie das halt auch so war mit der Generation, die meisten Großeltern haben überhaupt nichts erzählt. Und ich habe mich aber wirklich hingesetzt mit meinem Opa, den ich sehr, sehr geliebt habe. Und der hat mir dann erzählt, ja, also ich war in Amerika und das war super. Und viel mehr habe ich mir ehrlicherweise nicht gemerkt, ich war 15 so. Und wieder gefunden oder wieder in die Geschichte gefunden habe ich tatsächlich letztes Jahr. Da war ich beim D-Day mit Präsident Biden und allen Veteranen, die noch leben, die damals als 16-, 17-, 18-Jährige in der Normandie angekommen sind und dann in Europa gekämpft haben, um Europa von Nazi-Deutschland zu befreien. Und da habe ich mir so gedacht, da stand ich so in Frankreich, dachte, Moment mal, es kommt mir irgendwie bekannt vor. Und Moment mal. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, ob der noch Infos hat und Unterlagen. Und tatsächlich haben wir dann rausgefunden, mein Opa ist eine Woche nach dem D-Day in Frankreich von den Amerikanern verhaftet worden, festgenommen worden und ist dann eben als Kriegsgefangener in die USA gekommen.
Also das war dann richtig wie so eine Familiengeschichte, die man so aufarbeitet eigentlich, oder?
So. Total. Es war so eine Mischung aus Geschichtsunterricht, Spurensuche und aber auch ganz persönlich natürlich für unsere Familie spannend, weil keiner wusste was und alle haben immer so total mitgefiebert.
Und wie bist du dann vorgegangen? Also dann weiß man, okay, dein Opa war da in Kriegsgefangenschaft. Klar, du bist ja jetzt auch Korrespondentin in den USA, aber wie fängt man dann überhaupt da so an?
Also wir haben uns durch die Unterlagen gewühlt, die noch da sind, so ein paar vergilbte braune Zettel und geguckt, gibt's da irgendwelche Infos, wo war der? Ich habe damals, mein Opa ist jetzt leider seit 26 Jahren schon tot, aber ich habe damals in seinem Nachlass ein paar Postkarten gefunden, die er geschrieben hat aus den USA. Und da waren natürlich Absenderadressen drauf, daher wusste ich schon, ne? Also er war auf jeden Fall mal in Mississippi, er war mal in North Carolina, er war mal in Pennsylvania. Da hatte man so ein bisschen einen Anhaltspunkt. Und dann sind wir tatsächlich ins National Archive gefahren in den Vereinigten Staaten und haben da gesucht.
Das sind ja schon ganz schön viele Bundesstaaten, in denen er ja dann da auch rumgekommen ist. Bestimmt beschreibst du uns das gleich auch noch mal so ein bisschen näher. Und wenn man in den USA ist, wie wird denn an die Kriegsgefangenen noch erinnert? Ist das da noch ein Thema? Wie redet man darüber?
Also jedem, dem ich erzählt habe, ich mache einen Film über meinen Opa, der war Kriegsgefangener in den USA. Da waren die ganzen Amerikaner waren so, hä, was? Wir hatten japanische Kriegsgefangene, wir hatten doch überhaupt keine Deutschen. Und dann habe ich immer gesagt, doch, doch. 415.000 waren es insgesamt, die tatsächlich die Reise über den Atlantik angetreten haben, zu einem Zeitpunkt, wo der Krieg ja noch lief und wo man natürlich auch immer Angst haben musste, dass ein deutsches U-Boot dieses Schiff abschießt, was ja bei meinem Opa zum Glück nicht passiert ist. Dann kamen die eben an in den Vereinigten Staaten. Das Erste, was sie gesehen haben, war die Freiheitsstatue, obwohl sie gar nicht frei waren. Aber die Amerikaner, die wissen da wenig drüber. Es gibt aber ein paar Museen, die sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen. Und da war ich auch in einem und da habe ich eine Geschichtslehrerin getroffen, für die das ganz wichtig war, dieses Wissen an ihre Schüler weiterzugeben.
Sie waren Menschen. Wir waren zwar Feinde in diesem Krieg, aber es wäre zu einfach, eine ganze Gruppe deswegen zu verurteilen.
Also das fand ich ganz zauberhaft, dass es ihr so wichtig war, ihren Schülern, die waren alle so 14, 15, 16, irgendwie klarzumachen, hey, Krieg ist halt immer noch ein Thema und Krieg war hier schon mal ein wichtiges Thema und es ist wichtig, darauf zu gucken, dass die Menschen, die hierher gekommen sind als Gefangene, dass es aber trotzdem Menschen waren.
Ja, und dass sie auch nochmal sagt, nicht alle waren irgendwie gleich, ne? Das sagt sie ja auch nochmal in ihrem O-Ton. Und wie wurden die Deutschen denn von den Amerikanern so wahrgenommen?
Also das ist ganz spannend. Die wurden ja verteilt auf die ganzen Vereinigten Staaten, vor allem aber auf die Südstaaten, weil da sehr viel Landwirtschaft ist und weil die Amerikaner selbst ja als Soldaten im Krieg in Europa waren. Und da fehlten Arbeitskräfte, also wurden die Deutschen Kriegsgefangenen da als Arbeitskräfte eingesetzt. Und mein Opa hat in Mississippi zum Beispiel Baumwolle gepflückt und dann in North Carolina Tabak. Und deswegen wussten vor allem die Farmer, dass es diese Kriegsgefangenen gibt, weil die waren in Lagern, in Camps untergebracht, wurden da auch bewacht, sollten ja auch gar keinen Kontakt zur amerikanischen Bevölkerung haben. Aber die Farmer sind natürlich jeden Morgen da ans Tor gekommen und haben so viele Arbeiter, wie sie halt brauchten für ihre Ernte, eingesammelt und mitgenommen. Und deswegen gibt es heute noch mittlerweile alte Männer, aber die damals Kinder waren, die sich erinnern, wie das war, wenn die Zwangsarbeiter bei ihnen auf den Feldern gearbeitet haben.
In meiner Erinnerung war es sehr angenehm. Sie fühlten sich nicht eingeschüchtert, weil sie im Feindesland Amerika waren. Sie waren sogar fröhlich und sie haben hart gearbeitet.
Und das ist halt Billy Jürgen, der ist mittlerweile 86, aber der war damals 6 Jahre alt. Und der hat eben erzählt, sein Vater hatte eine Farm, auf der auch Tabak gepflückt wurde oder angebaut wurde. Und sie sind jeden Morgen um 7 zu diesem Camp gefahren, haben 6 Kriegsgefangene eingesammelt. Die haben da den ganzen Tag Tabak gepflückt oder gewässert oder getrocknet oder was halt auch immer. Und abends haben sie die wieder zurückgefahren. Und es war ganz zauberhaft, weil er an einer Stelle dann sagte, und meine große Schwester, die hat sich in einen von denen verguckt. Und da war mein Vater stinkt. Sauer.
Okay, das ging dann zu weit. Aber so war es ja schon erstmal so ein ziemlich positives Bild, was wir jetzt auch so von dir mitbekommen haben. Und dein Opa war ja auch in verschiedenen Camps und du hast auch noch mal so ein Foto von ihm gefunden. Was hast du denn rausgefunden? Wo war er überall?
Also er ist tatsächlich in New York angekommen, an der Freiheitsstatue vorbei und ist dann nach Pennsylvania gekommen. Von dort aus wurden die dann verteilt. Und in seinem Fall war eben erst in Mississippi Baumwolle pflücken, dann in North Carolina erst Tabak pflücken und dann ist er zum Einsatz gekommen in einem Waisenhaus. Da haben 500 Waisen gelebt und die hatten eine angeschlossene Farm, um sich selbst zu versorgen. Da hat er Pfirsiche gepflückt und Tomaten und Bohnen und hat die hinterher eingekocht. Und da hat er auch ein Arbeitszeugnis dazu bekommen, zum Beispiel, dass er das ganz gut gemacht hat. Also es zeigt schon, es war ein sehr guter Umgang. Und ich finde das so irre. Ich bin da ja hingefahren und ich stand dann genau da, wo mein Opa früher Pfirsiche gepflückt hat. Und ich konnte mir das so schwer vorstellen, weil mein Opa hatte, außer den für den Panzer offensichtlich, nie in seinem Leben einen Führerschein. Der hatte nie ein Auto. Als der dann wieder zurück war, haben meine Großeltern, die waren einmal mit dem Zug auf Sylt und ansonsten mit dem Bus im Allgäu. Und auf einmal war der da ja irgendwie in Amerika. Und auf den Postkarten steht dann auch so, ja, es ist hier unheimlich heiß und es gibt Moskitos und so. Also für ihn war das natürlich eine Gefangenschaft und es war schwierig, weil er war weit von zu Hause weg. Es gibt auch Postkarten, die zeigen, dass er sehr lange keinen Kontakt zu seiner Familie hatte, dass er nicht wusste, wo sind die, geht's denen gut, leben die überhaupt noch. Das war sicherlich emotional schwierig, aber es war auch irgendwie ein Riesenabenteuer. Und ich habe auch einen Historiker getroffen, der eben auch gesagt hat, für die meisten, die wurden ja gut behandelt, für die meisten war das ein sehr, sehr großes Abenteuer.
Sie schrieben in Briefen, ich sehe Amerika, das ist unglaublich. Wenn nicht an beiden Enden des Abteils bewaffnete Wächter stehen würden, könnte man denken, wir sind auf einer großartigen Urlaubsreise.
Wie war das, als du dann da standest an diesem Ort, wo dein Opa auch ja schon war? Irgendwie stelle ich mir vor, dass das sehr emotional gewesen sein muss, oder?
Ja, war es auch. Also weil ich weiß gar nicht so genau warum, aber es war irgendwie, hat mich total traurig gemacht. Mir ist nicht so ganz genau klar, warum eigentlich. Weil es gibt ja keinen Grund, traurig zu sein. Er ist ja wieder nach Hause gekommen, sonst gäbe es mich ja auch gar nicht. Aber ja, also es war einfach nochmal so zu spüren, was da wirklich alles passiert ist und was Krieg einfach auslöst, wie viel Schmerz und wie viel Verirrung und Verwirrung und Menschen, die den Kontinent wechseln müssen, unter Zwang oder freiwillig oder auf der Flucht oder wie auch immer. Also das hatte schon, das hat mich schon sehr getroffen.
Bei deiner Spurensuche nach deinem Opa ist ja irgendwie auch aufgefallen, dass alles sehr gut dokumentiert war. Also du hast ja auch so eine Liste gefunden, die akribisch bestätigt hat, was er eigentlich so besessen hat, oder?
Genau, also es ist absolut irre, wie genau. Wir haben Fingerabdrücke, alle Fingerabdrücke, dieses Foto, von dem keiner von uns natürlich wusste, dass es existiert. Und die Liste mit den Sachen, die er besessen hat am Ende der Gefangenschaft, die er wieder mitgebracht hat nach Deutschland. Da steht dann halt drauf, er hatte 3 Paar Socken, er hatte 1 Paar Stiefel, er hatte 4 Unterhosen und total gelacht. Er hatte 6 Kämme. Er hat keine Ahnung, was er früher für Haare hatte.
Verschiedene Tage, die Kämme.
Kamm pro Tag, keine Ahnung. Das fand ich ganz spannend. Dachte ich, wer zur Hölle braucht denn 6 verschiedene Kämme? Aber egal, offensichtlich waren ihm seine Haare wichtig, weiß ich nicht. Aber das war schon beeindruckend, das zu sehen. Und es war halt einfach auch ein Beleg dafür, dass die Deutschen wirklich nach der Genfer Konvention sehr gut behandelt wurden in den Vereinigten Staaten. Die Amerikaner haben wirklich gesehen, das ist Arbeitskraft und die sehen auch aus wie wir. Die behandeln wir gut.
Diese jungen Männer, die gehungert hatten, seitdem sie Teenager waren, haben im Durchschnitt 12 Kilo zugenommen. Man sieht es auf Fotos, weil es heiß war. Oben ohne. Da haben sie so wunderbaren Hüftspeck angesetzt.
Also das zeigt halt so richtig, er hat so als Beispiel gemacht, die kamen ausgehungert aus dem Krieg und dann gab es zum Frühstück, gab es Bacon und Eggs, also Eier und Speck. Zum Mittagessen gab es ein Hähnchensandwich und zum Abendessen gab es einen Braten mit Kartoffeln. Und begründet haben sie das einfach, weil sie gesagt haben, also zum einen wollen wir ja auch, dass die amerikanischen Kriegsgefangenen in Deutschland gut behandelt werden, tit for tat. Und zum anderen ist es einfach die Genfer Konvention, dass wir alle gleich behandeln. Und da haben sie sich, zumindest zu dem Zeitpunkt, auf jeden Fall dran gehalten.
Den wir gerade noch mal gehört haben, das war noch mal der Historiker, der sich so gut auch mit Kriegsgefangenen auskennt, der
genau,
das mit den Love Handles erzählt hat. Ne?
Das ist der absolute Experte, der hat Bücher zu dem Thema geschrieben, spricht ein bisschen Deutsch, ist ganz niedlich und ist auch selber früher dann noch nach Deutschland gefahren zu Recherchezwecken, um dort wirklich mit Menschen, die sich geöffnet haben, zu sprechen. War total unterhaltsam, dem zuzuhören.
Und als der Krieg dann 1945 vorbei war, kamen ja auch die ganzen Verbrechen der Nazi-Zeit und der Nazis ans Licht. Was hast du bei deiner Recherche da auch rausgefunden? Wie haben die Kriegsgefangenen darauf reagiert? Weil denen wurde das ja dann auch klar.
Das hat so ein bisschen den Schalter umgelegt. Also bis zu dem Zeitpunkt halt irgendwie 3x Fleisch am Tag und Love Handles und alles ist schön. Und es fühlt sich eher an wie eine Urlaubsreise als wie Kriegsgefangenschaft. So. Und als dann klar wurde, was da für Gräueltaten und Verbrechen in den Konzentrationslagern gelaufen sind, da ist die Stimmung doch umgeschlagen. Da gab es dann nicht mehr 3000 Kalorien pro Tag, sondern nur noch 1000 Kalorien pro Tag. Und da wurden die Kriegsgefangenen auch richtig in Kinos gesetzt und dann hat man ihnen die Bilder gezeigt. Die Bilder von der Befreiung von Dachau, die Bilder aus Auschwitz und hat gesagt, so, schaut euch das an. Das ist eure Verantwortung. Und ja, also man weiß natürlich nicht, wie die Deutschen generell darauf reagiert haben, aber es gibt Überlieferungen, dass einige daraufhin ihre deutschen Uniformen verbrannt haben, dass einige Geld gesammelt haben fürs Rote Kreuz, um da irgendwie was zu spenden. Aber sicherlich, ich meine, da waren auch Nazis dabei, die waren vermutlich uneinsichtig.
And so that was not a very pleasant experience for anybody.
Das war keine angenehme Situation für sie. Viele haben nicht geglaubt, dass so etwas passiert war. Und sie dachten, es sei Propaganda. In manchen Camps haben sie aber auch ihre deutschen Uniformen verbrannt.
Ja, das war eben nochmal der Historiker, der sich damit am allerbesten auskennt und der eben diese Recherche auch gemacht hat und viele Briefe gelesen hat und viele Protokolle.
Was hast du jetzt bei dieser Spurensuche nochmal selbst gelernt? Vielleicht auch, weil es ist ja was sehr Persönliches und du bist da auch richtig auf Spurensuche deiner Familie ja auch gegangen.
Also ich war überrascht, wie viel wir gefunden haben. Also wirklich, ich meine, da gehst du ins Nationalarchiv der Vereinigten Staaten. Ja, da rechnet man ja mit allem, aber doch nicht, dass die eine Akte zu meinem Opa haben. Einfach random, so mit Foto. Das fand ich total bemerkenswert, wie früher alles dokumentiert wurde, dass er ein Arbeitszeugnis hat dafür, dass er da Bohnen gepflückt hat oder dass er eine Liste hat, wo drauf steht, er hatte 3 Paar Socken oder so. Diese Detailverliebtheit, das fand ich beeindruckend. Und dann, dass es uns gelungen ist, das alles zu finden, das fand ich natürlich total stark, weil das fällt ja ganz oft in die Kategorie von, ja, habe ich vergessen, meinen Opa, meine Oma oder meine Mutter oder meinen Vater zu fragen. Und dann sterben die Menschen und dann hat man keinen Zugang mehr und dann verliert man so ein Stück Geschichte. Und ich finde ganz toll, dass es mir gelungen ist, das jetzt so wieder ein bisschen zurückzuholen. Und ich merke auch jetzt, wenn ich so mit Familienmitgliedern spreche, dass denen das auch ganz, ganz wichtig ist.
Danke, Gudrun, dass du uns nochmal deine persönliche Geschichte und die Spurensuche, auf die du dich begeben hast, nach deinem Opa erzählt hast. Danke.
Sehr, sehr gerne.
Und jetzt wollen wir den Blick mal ein bisschen weiten. Wie aktuell sind die Genfer Konventionen noch und wie steht es um Kriegsgefangene in der heutigen Zeit? Das weiß Dr. Michael Riepel. Er hat lange beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz gearbeitet. Hallo, Herr Riepel.
Hallo, Frau Werner.
Vielleicht müssen wir auch erstmal erklären, was genau ist denn ein Kriegsgefangener? Irgendwie wirkt das so, als würde man das wissen, aber vielleicht können Sie das nochmal für uns definieren.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, denn der Begriff wird oft missverstanden. Nicht jeder Mensch, der im Krieg gefangen genommen wird, ist rechtlich gesehen auch ein Kriegsgefangener. Also erstmal, Kriegsgefangene gibt es nur in sogenannten internationalen bewaffneten Konflikten. Das sind also Kriege zwischen Staaten und es gibt sie zum Beispiel nicht in Bürgerkriegen. Und zweitens ist auch nicht jede Person, die in einem solchen zwischenstaatlichen Krieg gefangen genommen wird, automatisch ein Kriegsgefangener, sondern er oder auch sie muss Mitglied der Streitkräfte gewesen sein. Das sind in der Regel also die Soldaten, die in der Armee dienen. Und wenn eine solche Person in Gefangenschaft gerät, dann spricht man von einem Kriegsgefangenen. Und für diese Menschen gibt es spezielle Rechte. Das ist in der Genfer Konvention festgelegt, in der 3. Genfer Konvention, die mehr als 50 Seiten dafür verwendet, diese Rechte sehr, 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 sehr detailliert darzustellen. Zum Beispiel, wie viel Verpflegung sie erhalten müssen, wie sie behandelt werden müssen, dass es ein Recht auf körperliche Ertüchtigung gibt, dass sie ein Recht auf Besuche vom Roten Kreuz haben und sogar, dass es ein Recht auf Tabak gibt. Und ganz, ganz wichtig, auch wann sie wieder freigelassen werden müssen. Das ist ein wesentlicher Nachteil der Kriegsgefangenen, denn sie können gefangen gehalten werden bis zum Ende des Krieges. Und zwar ohne, dass sie etwas falsch gemacht hätten persönlich, also auch ohne Prozess. Kriegsgefangene sind damit also keine Strafgefangenen, die im Knast sitzen, weil sie jemanden getötet haben oder weil sie eine Sache zerstört haben, sondern sie werden nur festgehalten, weil der Staat die Kampfkraft des Gegners schwächen will. Und ein russischer Kriegsgefangener, wenn wir mal ein Beispiel nehmen, in der Ukraine, wird also nicht deswegen eingesperrt, weil er ein kleines Rädchen von Putins Angriffskrieg ist, sondern damit er weg vom Schlachtfeld ist und keinen weiteren Schaden anrichten kann.
Bevor wir gleich weitersprechen, erkläre ich nochmal, was die Genfer Konventionen sind. Die Genfer Konventionen sind internationale Abkommen, die in mehreren Etappen zu dem geworden sind, was wir heute darunter verstehen. Sie sollen den Schutz von Menschen in bewaffneten Konflikten regeln. Und die Unterzeichner verpflichten sich, unter anderem sollen Kriegsgefangene vor Gewalt geschützt werden, aber auch so wörtlich vor Einschüchterung, Beleidigungen und öffentlicher Neugierde, wie es beim Internationalen Komitee vom Roten Kreuz heißt. Ihre Unterbringung soll adäquat gewährleistet sein, hinsichtlich Unterkunft, Nahrung, Kleidung, Hygiene und medizinischer Versorgung. Die Genfer Konventionen haben alle Staaten der Erde ratifiziert. Die Zusatzprotokolle haben die meisten Länder ratifiziert. Jetzt haben Sie ja gerade schon die Genfer Konventionen angesprochen, die das ja auch regelt. Und wie steht es denn um die aktuell? Werden die immer so eingehalten?
Die Genfer Konventionen sind also die wichtigsten Verträge im humanitären Völkerrecht und sind in vielerlei Hinsicht besonders. Sie sind besonders, weil sie auch alle Staaten der Welt ratifiziert haben. Das heißt, auch Russland, auch die USA, auch China und selbst Nordkorea sind prinzipiell an diese Regeln gebunden. Aber wie das gesamte Völkerrecht sind auch die Genfer Konventionen heute immer mehr unter Druck geraten. Und zwar nicht nur von Seiten Trumps und nicht nur von Seiten Putins, sondern auch von Staaten, die traditionell als Verfechter des Völkerrechts galten. Wenn europäische Politiker heute Benjamin Netanyahu offiziell einladen, der wegen Kriegsverbrechen, also wegen schwerer Verletzungen der Genfer Konventionen, mit internationalem Haftbefehl gesucht wird, dann ist das ein Rückschritt. Und wenn Staaten wie Finnland, Polen und die baltischen Staaten ankündigen, gewisse humanitäre Verträge aufkündigen zu wollen, wie das Verbot der geächteten Antipersonenminen, dann ist das auch ein Rückschritt. Und trotzdem würde ich sagen, trotz dieser Rückschritte, dass das humanitäre Völkerrecht in der Regel besser funktioniert als sein Ruf. Weil wenn man heute in die Zeitungen schaut, dann könnte man den Eindruck bekommen, die Genfer Konventionen werden immer oder fast immer missachtet. Und das ist meiner Erfahrung nach nicht so. Als jemand, der auch selbst in einigen Kriegsgebieten gearbeitet hat und dort versucht hat, die Genfer Konventionen besser umzusetzen, kann ich schon bestätigen, dass sie in vielen Fällen guten Schutz bieten. Natürlich gibt es auch die Verletzungen, das darf man nicht verneinen. Und jede Verletzung der Genfer Konventionen, sei es Folter, sei es die Hinrichtung von Gefangenen, sei es eine Bombardierung ziviler Objekte, jede Verletzung hat so furchtbare Konsequenzen, dass die Gesellschaft zu Recht auch empört ist. Und das ist auch gut so, dass wir dafür noch sensibel sind.
Wie ist das denn? Sie haben ja gerade auch schon angesprochen, dass Sie Kriegsgefangene auch mal getroffen haben. Vielleicht können Sie uns ja ein bisschen was dazu erzählen, was Sie halt auch erzählen dürfen. Wie ist das denn, die Situation dann von Kriegsgefangenen?
Ich habe Kriegsgefangene in zwei Kriegen betreut. Einmal im Krieg zwischen Russland und der Ukraine und einmal im Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan. Ich habe damals für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gearbeitet, das einfach gesprochen überprüfen soll, nachprüfen soll, ob die Genfer Konventionen in den Lagern auch wirklich eingehalten werden. Und die Bedingungen, das können Sie sich sicher vorstellen, waren natürlich von Lager zu Lager, von Land zu Land sehr unterschiedlich. Das Rote Kreuz macht diese Besuche auch in der Regel vertraulich. Das heißt, die äußern sich fast nicht öffentlich zu den Bedingungen, sondern versuchen, die von innen heraus zu verbessern. Aber wenn Sie mich nach meinen Eindrücken fragen, dann sind mir die Begegnungen in Erinnerung geblieben, wenn man mit den Kriegsgefangenen wirklich an einem Tisch sitzt, offen reden kann und erfährt, was ihre Probleme sind. Und interessanterweise sind die Probleme, die grundlegenden Probleme, egal für welches Land sie gekämpft haben, oft sehr ähnlich.
Was waren das dann für Sachen, die die beschrieben haben?
Das sind zum Beispiel Menschen, also die nicht wissen, wie lange sie in Gefangenschaft bleiben werden, die dieser Gedanke sehr plagt, die oft den Kontakt zur Familie verloren haben und deren Familien auch im Gegenzug nicht wissen, ob sie noch am Leben sind. Und für viele wird dann das Rote Kreuz zur einzigen Verbindung zur Außenwelt durch Briefe oder Telefonate oder Videobotschaften. Und manchmal, gar nicht so selten, haben Kriegsgefangene auch Angst, in ihr Heimatland zurückzukehren, weil sie sich zum Beispiel kampflos ergeben haben und deswegen in ihrer Heimat als Verräter gelten könnten. Und es gab tatsächlich Fälle, wo bei einem Gefangenen bei der Rückkehr mit einem Vorschlaghammer der Schädel eingeschlagen wurde, weil er eben in seinem Heimatland als Verräter galt. Bei alledem, das waren jetzt die negativen Aspekte, aber bei alledem sieht man auch immer Geschichten mit Happy End. Und eine, die ich persönlich nie vergessen werde, stammt aus dem Karabachkrieg 2020, also dem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan, wo wir damals monatelang nach einem 18-jährigen Soldaten gesucht haben, der kurz vor Ausbruch des Krieges eingezogen war und dann verschwunden ist. Und wir haben alles daran gesetzt, ihn zu finden, ohne Erfolg. Und irgendwann kam die Familie dann zu uns und hat uns ein Foto aus einem Telegram-Kanal gezeigt. Das sind diese Kanäle, wo Videos und Bilder aus dem Konflikt kursieren. Und hat gesagt, wir haben ein Bild gefunden von einem toten Soldaten und sind uns sicher, das ist unser Sohn. Und danach hatten wir natürlich wenig Hoffnung, ihn noch leben zu finden. Und trotzdem, einige Wochen später, tauchte derselbe junge Mann plötzlich auf. Und der hatte sich wochenlang in einem Keller versteckt im Kampfgebiet und war schließlich dann gefangen genommen worden. Und diese Erfahrung, dem Vater damals die Nachricht zu überbringen, dass wir seinen Sohn im Gefängnis gefunden haben, dass er noch lebt, das war natürlich unglaublich bewegend. Und später auch zu sehen, dass der Junge zurückkam, dass er ausgetauscht wurde, dass er bei der Familie wieder am Küchentisch saß, das sind Momente, die man nicht mehr vergisst. Und das sind auch kleine Erfolgsmomente für das Völkerrecht, die vielleicht nicht immer auf den Titelseiten stehen, aber die es gibt und für die sich auch zu kämpfen lohnt.
Wie ist das denn, wenn jetzt Menschenrechtsverletzungen stattfinden bei den Kriegsgefangenen? Wer ist denn da, das zu dokumentieren oder wie kann das überhaupt auch öffentlich gemacht werden?
Ja, also es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten, mit Verletzungen umzugehen. Da gibt es einmal die Modalitäten des Roten Kreuzes, das ich vorher schon erwähnt hatte, die laut Genfer Konventionen ein Besuchsrecht haben bei Kriegsgefangenen und auch damit das Recht, mit ihnen unter vier Augen zu sprechen. Das heißt, allein, ohne Wärter, in einem Zimmer. Und schon die Tatsache, dass das Rote Kreuz die Gefangenen registriert, sie regelmäßig besucht, die Familien informiert, den Staat, den Heimatstaat informiert, all das ist schon ein gewisser Sicherheitsmechanismus. Es wird also zum Beispiel schwieriger, jemanden verschwinden zu lassen. Und wenn die Kriegsgefangenen dann von Problemen oder gar von Rechtsverletzungen erzählen, dann versucht das Rote Kreuz, das intern mit den Behörden, also mit der Gefängnisleitung zu klären, aber auch, wenn es schlimmere Verletzungen sind, mit den jeweiligen Ministerien und den höchsten Instanzen in jedem Staat. Aber nur in ganz, ganz seltenen Fällen geht das Rote Kreuz an die Öffentlichkeit, weil es natürlich dadurch den Zugang aufs Spiel setzen würde und damit keinem mehr helfen könnte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es daneben natürlich noch weitere Akteure gibt, die zwar keinen Zugang zu den Lagern haben, aber Informationen aus anderer Quelle bekommen, zum Beispiel von freigelassenen Gefangenen. Und das sind die Menschenrechtsanwälte, das sind die Nichtregierungsorganisationen und natürlich auch die Staatsanwaltschaft des Heimatlandes. Also die können Verletzungen öffentlich machen, dokumentieren und dann auch juristische Schritte einleiten. Und beide Ansätze sind wichtig und schließen sich nicht aus. Es ist gut, dass es jemanden im Inneren gibt, der vor Ort ist, wie das Rote Kreuz. Aber es ist auch gut, dass es jemanden gibt, der öffentlichen Druck erzeugen kann, um Missstände zu ändern, die sich eben von innen heraus nicht ändern.
Danke, Herr Riepel, für das Gespräch. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Werner.
Und das war's auch schon wieder vom Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne, erzählt gerne euren Freunden, damit uns viele Leute auch finden. Und lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Berlin Code heißt der. Da schaut Linda Zervakis mit dem ARD-Hauptstadtstudio jede Woche hinter die Kulissen der Bundesrepublik. Und zusammen entschlüsseln sie Reden, Texte, Vorgänge und Entscheidungen und greifen das auf, was im Nachrichtenalltag manchmal zu kurz kommt. Berlin Code gibt es jeden Freitagnachmittag auch in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auch mal ein Thema habt, was wir unbedingt machen sollten, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder auch eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatte Heribert Roth. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert. Der Redaktionsschluss für diese Folge war Mittwochmittag, der 30. April.